Hallo, herzlich willkommen, Miriam Jung-Minstein.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Warum sollten eigentlich Männer unser Gespräch anhören?
Ich glaube, es wäre gut, wenn Männer unser Gespräch anhören, weil sie vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das anfühlt, wenn alles, was als Wert, als Weisheit, als Ausbildung gewertet wird, durch die Brille des anderen Geschlechts gesehen wird.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Miriam Jung-Minstein erkundete das Wissen von Heilerinnen und Schamaninnen.
Ja, und zumal wir ja vielleicht gar nicht in den Polen von Männern und Frauen denken müssen, sondern vielleicht auch in den weiblichen und männlichen Anteilen in uns, oder?
Absolut, absolut.
Wenn wir von Heilerinnen und Schamaninnen sprechen, was sind das für Frauen?
Das sind ehrlich gesagt ganz normale Frauen, die gar nicht so viel anders sind als wir und ich, die im Falle der Schamaninnen halt irgendwann einen sogenannten Ruf gehört haben. Und das kann man intuitiv, glaube ich, interpretieren, dass es irgendwie so eine Art Vorahnung gibt oder Intuition. Das hat man ja auch manchmal bei Freundinnen, dass man irgendwie an jemanden denkt und im nächsten Moment ruft sie an. Ich glaube, grundsätzlich kennen wir das alle. Und im Fall dieser Schamaninnen, die jetzt in diesem Fall in Südkorea geboren wurden, ist das eine lange verwurzelte Tradition, die dann in einer Berufung mündet. Aber grundsätzlich sind die genauso wie wir. Und die Heilerinnen, glaube ich, noch viel mehr. Das sind einfach tatsächlich Medizinfrauen.
Ihr Geburtsland ist Korea. Wir werden darüber noch sprechen. Und eine koreanische Philosophin hat gesagt, was ja auch ein bisschen passt zu dem, Sie und ich können genauso weise sein. Jede Frau hat das Potenzial, eine weise Frau zu sein. Welche Eigenschaften haben Sie denn einer weisen Frau?
Ich glaube, ich kann gut zuhören. Das ist aber so ein bisschen eine Berufskrankheit, das kennen Sie vielleicht auch.
Journalistinnen, ja, müssen, oder Journalisten natürlich auch, müssen und dürfen zuhören.
Müssen und dürfen zuhören, was ja auch toll ist, weil das einfach meine Neugier wahnsinnig füttert. Und ich habe ja einfach viele, viele Jahre Interviews geführt und auch teilweise sehr lange Interviews. Und ich habe jetzt gelernt, dass sowohl Offenheit, also die Offenheit in das Gespräch zu gehen, als auch das Zuhören selber geeignet sind für Weisheit.
Und was würden Sie sagen, fehlt Ihnen noch?
Geduld, Gelassenheit, ein paar Lebensjahre vielleicht.
Ja, Sie sind ja erst 47, also da können ja noch ein paar Lebensjahre dazukommen und noch viel auf dem Weg zur Weisheit. Jetzt waren wir bei den koreanischen Schamaninnen, aber Sie schreiben auch über Köchinnen in Italien, die eine Weisheit in sich haben. Oder Hebammen der Seele, wie Sie es nennen, in Amsterdam. Was ist denen allen gemeinsam?
Ich glaube, die große Gemeinsamkeit ist tatsächlich Intuition und Empathie. Dass sie dir auch tatsächlich vertrauen. Und für mich stellte sich halt die Frage, muss man für Weisheit tatsächlich einen Master, einen Doktortitel haben, einen Professorentitel? Oder gibt es auch eine andere Weisheit, eine Alltagsweisheit, die tatsächlich, wie man heute sagt, niedrigschwelliger ist? Und das klingt jetzt, wenn man uns so zuhört, erstmal so als das, was wir heute esoterisch nennen. Und da ist im Grunde der Anfang, dass nämlich, warum empfinden wir das als esoterisch, obwohl sowohl Schamaninnen als auch Heilerinnen als auch Köchinnen wirklich durch die gesamte Geschichte der Menschheit hindurch gearbeitet und praktiziert haben? Und wieso ist das so viel weniger wert als das Wissen von Akademikern, Philosophen, Politikern?
Haben Sie eine Antwort auf die Fragen gefunden? Warum ist es so viel weniger wert?
Ich glaube, das hat tatsächlich mit der Wertung durch die männliche Brille zu tun. Also nicht im Sinne von Mann, im Sinne von Patriarchat, um jetzt mal dieses schwere Wort einmal zu sagen, dass tatsächlich irgendwann diese Wertung angesetzt wurde. Ich glaube eben nur, dass es vielleicht gut wäre, wenn man eben diese sogenannten alltäglichen Weisheiten gleichwertig betrachten würde.
Wenn wir zu Ihrem Geburtsland Korea gehen, die Schamaninnen dort, wie haben die Sie beeinflusst?
Es gibt eine Schamanin, die tatsächlich mittlerweile auch verstorben ist, die als die große Schamanin des 20. Jahrhunderts gilt. Und ich habe einfach gelernt, dass sie Vertrauen in sich, in ihre Kunst, in ihre Schamaninnenkunst, in die Geister- und Götterwelten, mit denen sie kommunizieren, dass sie die nicht in Frage stellen, selbst wenn ihr eigenes Leben in Gefahr ist. Weil Südkorea hatte im 20. Jahrhundert eine sehr bewegte Geschichte. Das ist in Europa oft nicht bekannt. Südkorea war Anfang des 20. Jahrhunderts sehr lange von Japan besetzt. Eine sehr brutale und auch blutige Herrschaft. Dann kam der Zweite Weltkrieg und dann der Koreakrieg. Der Koreakrieg hat Südkorea einmal tatsächlich komplett zerstört. Also ein humanitäres Desaster. Und danach folgten marktoffene Militärdiktaturen. Und all diese verschiedenen Herrschaften, die japanische Kolonialherrschaft, die Militärdiktatoren, haben alle versucht, diese alte Weisheit, die ursprüngliche Religion Südkoreas, nämlich das Schamanentum, auszurotten. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie das Gefühl hatten, das sei rückständig. Gar nicht mal, weil sie mit dem Inhalt Probleme hatten. Man sagt sogar, dass die meisten koreanischen Politiker bis heute, bis zum heutigen Präsidenten, tatsächlich sehr stark in Kontakt mit Schamaninnen sind. Aber sie wollten das nicht nach außen stellen. Das kam ihnen gerade den westlichen Mächten gegenüber, den Alliierten gegenüber, rückständig vor. Und deswegen hat man versucht, diese Schamaninnen tatsächlich aus dem Weg zu räumen und ihnen trotzdem weiter praktiziert. Sie haben so sehr an ihre eigene Weisheit geglaubt, an ihre eigene Aufgabe innerhalb der Gesellschaft, dass sie, trotzdem sie verfolgt wurden, teilweise auch ins Gefängnis kamen, nie aufgehört haben zu praktizieren. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Und das ist ja vielleicht auch eine der Formen der Weisheit, dass man einfach sagt, man lässt sich nicht beirren von dem, was von außen auf einen einströmt. Man bleibt einfach bei sich. Ja, sie hat sicherlich das Buch über weise Frauen auch ein Stückchen weiser gemacht, Miriam Stein, heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und ich glaube, dieses Buch und die Recherche an der Weisheit ist ohne ein vorheriges Thema nicht denkbar. Darüber werden wir sprechen, über die Wechseljahre nämlich. Haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank?
Nee, eigentlich oft nicht. Ich glaube, da geht viel zu Bruch.
Haben Sie schon öfter einen perimenopausalen Polterabend veranstaltet, weil Sie sagten, das müssen wir doch öfter mal machen?
Ich würde das gerne viel öfter machen.
Was ist es eigentlich?
Naja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar geht es in das Buch Die gereiste Frau zurück. Und ich habe so ein bisschen, vielleicht kam das raus, so ein Ding für Recherche und Geschichte. Das ist ein bisschen mein Hobby. Und ich fand in der Recherche zur gereizten Frau, dass einzige bekannte, noch praktizierte Wechseljahrsritual auf dem Land in China. Und da wird einer Frau, wenn sie 12 Monate ihre Blutung nicht mehr hatte, ein Fest gefeiert, ein Bankett. Und es ist religiös, ein buddhistisches Fest. Die Frau bekommt Gebetsperlen, weil Frauen dürfen das nicht, solange sie menstruieren, weil sie dann unrein sind. Also der Buddhismus ist auch nicht so richtig nett zu Frauen. Und mich hat das total beeindruckt, dass man diesen Übergang, der ja in diesem Teil der Welt so gerne verschwiegen wird und tabuisiert wird und zu einer Abwertung führt, wenn man den feiert. Und ich dachte, dass es eigentlich total schön wäre, das als so eine Art Exorzismus zu machen. Und dann fiel mir diese alte, das gab es in meiner Kindheit und Jugend noch, Brauch am Abend vor der Hochzeit ein, dass man ganz viel Geschirr zerdeppert, um die bösen Geister auszutreiben. Und da geht es natürlich auch darum, dass etwas zerbrechen muss, damit man einen Neuanfang daraus zelebrieren kann, was tatsächlich sehr weise ist, wie ich jetzt weiß, wusste ich damals noch nicht. Und ich war so ein bisschen auf der Suche nach einem Ritual, das man umsetzen kann. Ja, man kann ja nicht nach China fahren und an dieser buddhistischen Zeremonie teilnehmen. Und da habe ich gedacht, wieso denken wir uns nicht selber eine aus? Wieso zerschmeißen wir nicht ganz viel olles Geschirr? Weil ja dann doch in unserem Alter die meisten das ein oder andere noch im Keller stehen haben, weil man nicht loslassen kann, weil man das Olle nicht wegschmeißen kann, wenn man, wie jetzt in meinem Fall, tatsächlich alle 10 Jahre oder alle 15 Jahre mal Neues kauft.
Das heißt aber in Berlin, wo Sie wohnen, haben Sie so einen Polterabend mal veranstaltet?
Mein Sohn und ich haben tatsächlich mal zusammen bei uns zu Hause ganz viel Geschirr zerschmissen und der fand das nämlich damals ganz toll, der war noch klein und sagte so, yay! Und dann merkte ich nämlich, dass leider die Scherben spritzen und dann haben wir alte Tassen genommen und Handtücher darüber gelegt und mit dem Hammer da vorsichtig drauf gehauen.
Also doch ein bisschen sanfter.
Ein bisschen sanfter.
Aber es passt ja auch zu dem Mut zur Wut, wie Sie in der gereizten Frau schreiben. Wann hatten Sie denn zuletzt so einen richtigen energiegeladenen Wutanfall?
Ich bin ja nicht so gut mit der Wut nach außen. Ich bin ja so ein Mensch, der die Wut in sich reinfrisst. Aber ich bin tatsächlich wütend über total banale Sachen. Wenn meine beiden Mitbewohner, der Sohn und der Mann, zum Beispiel ihre Schuhe nicht wegstellen. Wir haben das ist super banal, ist wirklich so banal wie nur was. Wir haben halt eine sehr offene Wohnung und mich stresst es, den beiden ist es egal, wenn da Sachen rumliegen. Und
vielleicht hören sie es jetzt und räumen ein bisschen mehr auf.
Ja, und das Ding ist aber, das guckt mich an. Ich habe dann immer Angst, dass ich die Kontrolle verliere und deswegen gehe ich da total schnell hoch. Also bei den Kleinigkeiten, ehrlich gesagt, bei den Banalitäten.
Eine Banalität allerdings sind die weiblichen Wechseljahre nicht. Und sie sind nicht nur keine Banalität, sondern ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich konnte viel auch lernen aus dem Buch nochmal. Warum ist es für viele von uns so ein unbekanntes Feld? Wie erklären Sie sich das?
Es ist ein Tabuthema tatsächlich. Also auch in der Medizin, muss man ja an der Stelle nochmal kurz sagen, es wird nicht im Medizinstudium gelehrt. Das heißt, Ihre Ärztinnen und Ärzte müssen aufgrund ihrer ärztlichen Erfahrung und Praxis und Weiterbildung, Wechseljahrsberatung und Wechseljahrsbehandlung machen. Und ich glaube einfach, dass über viele, viele Jahrhunderte die Hauptaufgabe von Frauen einfach war, Nachkommen zu zeugen. Wir wissen das aus den tollen Mittelalter-Soaps, Game of Thrones, was wir jetzt alle kennen. Die Königin muss einen männlichen Nachkommen zeugen. Und das gilt ja eigentlich für Mittelklasse- und Arbeiterklassenfrauen auch. Die brauchen ja neue Arbeiter, neue Soldaten, neue zukünftige CEOs, neue Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen war lange einfach die Hauptaufgabe der Frau, gesellschaftlich eben für Nachwuchs zu sorgen. Die Frau nach den Wechseljahren kann das nicht mehr. Und dann ist natürlich die große Frage, was kommt dann? Und ich glaube, aus irgendeinem Grund ist das so mit so viel Scham besetzt von Frauen, aber auch von Männern, dass einfach niemand mehr darüber gesprochen hat.
Und wir reden ja jetzt nicht nur von den paar Tagen, wo die Periode das letzte Mal gekommen ist. Wir reden hier von 10 Jahren, vielleicht sogar von einem noch längeren Zeitraum. Das heißt, bei Ihnen hat es, glaube ich, auch schon sehr früh angefangen. Ich glaube, wir reden
normal
davon mit 40.
Ja, das ist aber normal. Das ist ja das erste große Missverständnis, dass man eben denkt, und ich dachte das auch, dass die Wechseljahre, die hat man irgendwann mit Ende 50 und dann habe ich 3 Hitzewallungen und danach menstruiere ich nicht mehr, was ich ganz toll als Perspektive fand. Ich bin jetzt nicht so die große
Menstruation. Mehr Freiheit.
Und deswegen war mir das gar nicht klar, dass es so früh passiert. Und tatsächlich ist es so, dass ab 35 das Progesteron, das andere weibliche Geschlechtshormon, abfällt. Und ab dann können theoretisch Symptome auftreten. Das wissen wir alles nur nicht, weil eben die Ärztinnen und Ärzte das auch nicht wissen und weil wir noch keine Forschung haben.
Und weil es viel zu wenig darüber geforscht wird. Daher Sie als Menopausenaktivistin mit anderen auch, Hashtag wir sind 9 Millionen. Mein erster Impuls war, und das ist vielleicht von vielen, Sie sagten schambehaftet, ist das nicht eigentlich privat?
Ja, natürlich ist es auf eine Art und Weise privat, aber wir sind zu viele und es betrifft zu viele Bereiche. Und wir sind im Augenblick zwischen 9 und 10 Millionen Frauen, zwischen 40 und 55. Und das sind einfach sehr viele. Und gleichzeitig sind die Frauen in dem Alter hauptsächlich im Arbeitsleben. Ja. Und Frauen arbeiten, wie wir ja wissen, sehr viel in der Pflege und in der Schule und in Kitas. Und da ist natürlich der Fachkräftemangel am eklatantesten. Und es gab im letzten Jahr eine Studie von der Hochschule für Wissenschaft und Recht in Berlin, die eben erwiesen hat, dass ab 55 20% aller Frauen in Frühruhestand gehen wollen oder schon gegangen sind aufgrund von Wechseljahrsbeschwerden. Und das ist zu viel.
Da müssen einfach Arbeitgeber auch, da kommen wir nachher auch noch drauf. Sie sind ja auch Chefin gewesen bei der Zeitschrift Harper's Bazaar. Bleiben wir nochmal bei den, Sie schreiben bis zu 120 Symptomen, die Frauen in den Wechseljahren haben können. Was war es denn bei Ihnen, was Ihnen am meisten zu schaffen gemacht hat oder sogar noch macht?
Das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war auch wieder was relativ Banales. Das war ein Hautproblem namens Rosazea. Und das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Und das war so sichtbar. Ich sah wirklich aus wie eine Teenagerin in einer Akne-Pubertäts-Hochphase. Und man glaubt mir das heute nicht mehr. Deswegen habe ich das Foto auf Instagram gestellt. Und mich hat das tatsächlich so gestört. Mich haben teilweise fremde Leute auf der Straße angehalten und gesagt, oh Gott, was ist denn in ihrem Gesicht los? Ich hatte das am Auge, am Augenlid und am Lidrand. Und es ging nicht weg. Und ich hatte nie Hautprobleme, nie. Und es ist vielleicht banal, es gibt Frauen, die haben Depressionen, die haben Angststörungen und so weiter, deswegen Hautkrankheiten, aber es hat mich fertig gemacht. Und ich kann tatsächlich, konnte damals nicht, kann heute immer noch nicht richtig gut schlafen.
Wie gesagt, was machen Sie dann, Schlafstörungen?
Also wenn es so läuft wie letzte Nacht, das, was man gar nicht machen soll, nämlich das Telefon raus und Doomscrolling und sich mehr oder weniger gute Nachrichten angucken. Wenn es gut läuft, arbeite ich dann. Das ist eigentlich gut.
Sie stehen richtig auf. Machen die Nacht zum Tag.
Nee, ich hole den Computer ins Bett. Aber das kann ich nicht immer.
Sie waren 10 Jahre lang Kulturchefin von Harper's Bazaar in München. Wie haben Sie dort Frauen in den Wechseljahren unterstützen können? Da war es ja noch nicht so Ihr Lebensthema, aber Thema war es ja wahrscheinlich trotzdem.
Nein, Harper's Bazaar ist ein Modemagazin und hat ein bestimmtes Frauenbild. Das ist ja, ich sage jetzt einfach mal, eine Fiktion, ne? Eine Welt, die tatsächlich nur schön ist. Und dass in dieser nur schönen Welt die Wechseljahre Platz haben, das ist neu, hat es jetzt. Und ich muss aber sagen, ich habe da trotzdem eine tolle Erfahrung gemacht, weil meine Chefredakteurin dort, mit der konnte ich darüber sprechen, weil die auch in einem Alter ist. Und als ich eben 2021 es mir so schlecht ging und ich tatsächlich auch so viele Arbeitstage nicht arbeiten konnte, weil ich so schwere Hörstürze hatte, da konnte ich mit ihr darüber sprechen. Ich konnte ihr wirklich sagen, Kerstin, ich habe so schlimme Beschwerden in der Perimenopause, ich schaff's gerade nicht. Und das ist natürlich wahnsinnig erleichternd. Und da bin ich ihr sehr dankbar drum. Und das ging im Kontext von diesem Modemagazin sehr gut. Und mittlerweile ist das Thema viel etablierter. Aber nein, in den Jahren vorher hat es mir nicht einmal über den Schreibtisch gelaufen.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit der Autorin und Kulturjournalistin und Menopausenaktivistin, wie wir gerade gehört haben, Miriam Stein. Eigentlich haben Sie ja 4 Namen. Miriam Jung-Min-Stein. Woher kommen denn die beiden Mittelnamen?
Das ist quasi der amtliche Name aus Korea, weil Kinder natürlich einen Pass brauchten, um das Land zu verlassen. Und da hat das Amt dann irgendwas hingeschrieben. Das ist so ähnlich wie in meiner Generation Simone Müller.
Also Sie deuten schon an, das Amt hat Ihnen einen Namen gegeben, nicht Ihre Eltern. Sie teilen das Schicksal mit ungefähr 200.000 anderen südkoreanischen Kindern, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Adoption freigegeben worden, beziehungsweise in Ihrem Fall gibt es die Geschichte, Sie waren in einer Schuhschachtel auf der Straße.
Das ist die Familienlegende. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Quellen es dafür gibt, aber ich glaube mittlerweile, das ist das, was meinen Eltern erzählt wurde. Und es gibt tatsächlich so Fotos von Waisenkindern aus Südkorea aus der Zeit, die in Kisten größeren, also keine Schuhkartons, in größeren Kisten stehen. Das Foto hat André Previn gemacht, der Dirigent, der damalige Ehemann von Mia Farrow. Und die Farrow-Previns haben selber auch, ich weiß jetzt auf dem Kopf nicht, aber einige Kinder aus Südkorea adoptiert, weil Previn damals dort dirigiert hat und das Paar das Land bereist hat, was eben in den 70er Jahren zu den ärmsten Ländern der Welt gehörte. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nur heute wissen wir jetzt Samsung und K-Pop und Squid Games.
Es ist ein komplett anderes Land im 21. Jahrhundert. Was wissen Sie denn über das erste Jahr in Ihrem Leben?
Gar nichts. Auch nicht, wann ich geboren wurde oder wo oder wer meine Eltern sind. Und ich habe diverse Male versucht, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Faktisch kann man da nichts machen. Man stößt von einer geschlossenen Tür auf die nächste. Und es gab einfach von Kindern, die in den 70er Jahren adoptiert wurden, keine zuverlässigen Akten.
Wann feiern Sie denn dann Geburtstag?
Amtlich, ne, wie Jung Min, 5.4.77. Der andere Tag, den ich als Kind viel gefeiert habe, das ist der 8. November. Jetzt gerade.
Das heißt, Sie haben sich einfach 2 Geburtstage ausgesucht.
Genau. Das war als Kind auch ganz toll, weil das ist der Tag, an dem ich in Deutschland angekommen bin, am 8. November 1977. Das war so ein bisschen konkreter. Mittlerweile ist es so kompliziert, das zu kommunizieren, dass ich jetzt einfach bei dem amtlichen Geburtstag geblieben bin.
Aufgewachsen in Osnabrück. Was für eine Familie hat sie adoptiert?
Das ist eine ziemlich durchschnittliche deutsche Familie. Meine Eltern waren sehr religiös oder sind sehr religiös. Mein Vater lebt noch. Und die waren natürlich auch auf ihre Art wahnsinnig idealistisch. Die wollten Hilfe leisten. Sie wollten einem Kind aus der damals, sagte man, dritten Welt, das keine Familie hat, ein Zuhause geben. Das war eine ziemlich gängige Denkweise damals. Es war einfach ein Teil von der sogenannten Entwicklungshilfe. Und
ich höre da so ein bisschen Kritik zwischen den Zeilen.
Ich glaube, dass man das missverstanden hat. Und ich glaube, dass man auch nicht absehen konnte, dass es natürlich für den Staat, der ja eine Militärdiktatur war, eine ziemlich gute Art und Weise war, an Devisen zu kommen. Und man weiß eben heute, dass sehr viele Kinder gar nicht freiwillig ausgesetzt wurden, sondern tatsächlich gekidnappt wurden. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, der Staat hat es gemacht, sondern da gab es einfach viele Menschen, die daran mitverdient haben. Und das wissen wir erst seit vielleicht 2 bis 5 Jahren. Und es gibt jetzt in verschiedenen Ländern, die Kinder zur Adoption freigegeben haben, Kommissionen, die das ein bisschen aufklären. Ich würde das heute halt in einen anderen Kontext setzen. Wir sind jetzt, sagen wir mal, die starke Generation ist jetzt eben im mittleren Alter und viele Adoptierte sind Anwälte oder Journalisten geworden und stellen diese Fragen heute anders. Und das wäre vor 15 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil man vor 15 Jahren eben noch so stark aus der Elternperspektive geguckt hat und aus der helfenden Perspektive.
Sie schreiben in einem Buch auch, Sie haben immer wieder Züge an sich entdeckt, wo Sie dachten, das kommt nicht von meiner Familie. Das haben wahrscheinlich viele Kinder. In der Pubertät hat man das ja erst recht. Aber welche Züge waren das bei Ihnen?
Ich bin wahnsinnig diszipliniert.
Das war die Familie nicht?
Anders. Ganz anders. Ich habe ein anderes Gefühl für tatsächlich sowas wie Scham und Schande. Das kommt sicherlich, es ist bestimmt eine Kombination aus der Schande des Ausgesetztwerdens, aber auch tatsächlich was tatsächlich ein bisschen in dieser sehr komplizierten koreanischen Geschichte liegt, über die wir anfangs der Sendung gesprochen haben. Und ich habe, glaube ich, ein ganz anderes Interesse tatsächlich an so Dingen wie zum Beispiel Historie. Ich will immer den Dingen auf den Grund gehen. Warum ist das so? Und das haben meine Eltern überhaupt nie gemacht. Die Fragen haben sie sich gar nicht gestellt. Und ich bin mir sicher, dass das auch bei biologischen Kindern in biologischen Familien passieren kann. Aber bei uns war das immer so ein bisschen offensichtlich, weil ich eben auch so anders aussah und auch so ganz andere Interessen hatte.
Sie sagten ja auch mal an einer Stelle, ich war es gewohnt, immer angestarrt zu werden. Wie geht man als Kind damit um? In der Schule auch?
Man verdrängt das, glaube ich. Ich glaube, ich habe das irgendwo hingesteckt, wo es nicht hingehört. Und es hat sich bei mir so ein Gefühl entwickelt, dass irgendwas an mir nicht stimmt. Irgendwas ist falsch daran, wie ich aussehe. Und man muss sich aber kurz vor Augen halten, dass natürlich die Welt in den 80ern und 90ern in Osnabrück, in der Provinz, echt anders aussah als in München heute.
Oder in Berlin, wo Sie leben.
Oder in Berlin, wo ich lebe. Und es war wirklich eine sehr deutsches Umfeld, wo ich mit meinen schwarzen Haaren und meinem asiatischen Gesicht sehr auffiel und auch immer wieder darauf angesprochen wurde, was natürlich für ein Kind unangenehm ist. Ne? Und ich glaube, ich habe das irgendwo hingelegt, wo ich einfach sehr lange dachte, irgendwas stimmt mit mir prinzipiell nicht.
Was vielleicht auch daran liegen kann, dass Sie eine Mama hatten, die Angststörungen hatte. Wie alt waren Sie, als es das erste Mal aufkam? Weil Kinder ja oft das dann mit sich und selber eine Schuld da drin auch suchen.
Das war latent immer da und es eskalierte dann in ihren Wechseljahren, als ich so 11 war und sie Anfang 40. Und ich sehe das mittlerweile, wo ich so viel über das mittlere Leben weiß, tatsächlich auch ein bisschen differenzierter. Sie hatte diesen Hang, aber wie gesagt, Angststörungen sind ein zentrales Symptom der Wechseljahre. Und je älter ich werde, desto mehr erkenne ich Ängste an mir, die ich definitiv vor 10 Jahren nicht hatte.
Es ist ein krasser Satz, den Sie auch geschrieben haben. Alles ist unter Kontrolle, solange ich effizienter funktioniere als Ihre Angst. Das ist für eine 11-Jährige ein unglaublicher Satz.
Naja, es kehren sich ja die Rollen um. Das ist ja das Ding, dass eben das Kind zur Mutter wird, die Mutter zum Kind. Und das war natürlich in meinem Fall, und wir sprachen am Anfang darüber, was sind meine vielleicht weisen Eigenschaften, Empathie. Und ich glaube, das hatte ich tatsächlich schon als Kind und ich konnte schon als Kind sehr gut zuhören. Und ich glaube einfach, dass meine Mutter das ein bisschen missinterpretiert hat. Ja. Und das ist, glaube ich, gar keine böse Absicht. Aber ich glaube, wenn man jemanden hat, der so willentlich zuhört, weil man eben Kind ist und natürlich auch größenwahnsinnig ist und denkt, man könnte der Mama helfen, dann ist das, glaube ich, sehr verführerisch. Und ich glaube, das hat eben auch diesen sehr ausgeprägten, ja, Kontrolltrieb, ich will jetzt das Wort Wahn gar nicht benutzen, schon in mir ausgelöst, ja.
1993, da waren Sie 16, sind Sie in die USA gegangen, auch um den Highschool-Abschluss zu machen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? War das auch so ein bisschen wie eine Flucht vor diesen Verhältnissen?
Ja, bestimmt. Also ich hatte das von einer Schwester, von einer Freundin gehört. Und da war ich noch ganz jung und da habe ich gedacht, gut, das mache ich auch. Ich hatte keine Vorstellung, was mich erwartet, aber ich wollte das machen.
Und später dann auch in London, hat das zu, ja, weil Sie vorhin auch sagten, in Osnabrück war ich wie so eine Exotin. War das in so großen Städten wie New York und London dann ein bisschen anders, dass Sie eben nicht immer das Gefühl hatten, ich schaue anders aus als alle anderen?
War völlig anders, ja, total anders. Und das war auch erholsam für mich, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich müsste mich erklären. Ich habe dann sehr stark an meinem Dialekt, an meinem Englisch gearbeitet, dass ich sehr lokal klang. Und dann hat man mich in Ruhe gelassen und das war super.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Miriam Jungmin Stein, Berlin, Seoul, Berlin.
Ab wann war Ihnen klar, meine Eltern sind nicht meine biologischen?
Tatsächlich total früh und das haben meine Eltern sehr gut gemacht. Meine Mutter hat sich mit mir auf dem Arm vor in den Spiegel gestellt und gesagt, so sehe ich aus und so siehst du aus, aber wir sind trotzdem Mutter und Kind. Und sie hat also nicht darauf gewartet, dass es jemand anders von außen sagt, sondern das war immer klar.
Also so, dass es nicht so diesen einen Moment gab, wo sie eine Wahrheit sozusagen erfahren haben, sondern Nein. sie sind damit aufgewachsen.
Ich bin damit aufgewachsen.
Was war dann der Auslöser zu sagen, ich mache mich auf die Suche nach meinen Wurzeln?
Ich hatte es ein bisschen schwer mit Anfang 20, überhaupt Fuß zu fassen im Erwachsenenleben, weil ich immer alles zu schnell machen wollte. Ich bin dann ja, wie gesagt, in den USA kurz studieren gegangen, dann musste ich wieder zurück, dann bin ich nach England gegangen und dachte, ich kann alle Ausbildungen einfach skippen und sofort anfangen zu arbeiten. Und ich war immer zu schnell für mich selber. Und deswegen musste ich irgendwann mal mich sortieren und so eine Zeitlinie für mich finden, die in dieser funktioniert. Und damals wurde mir halt klar, dass ich am Anfang anfangen muss, an dieser Sollbruchstelle, die einfach immer bestehen bleibt. Und ich habe mich auch lange so ein bisschen gedrückt. Und wie gesagt, Südkorea war damals nicht das Land, das wir heute kennen. Das war damals kein Land, was jede Jugendliche kennt. Und deswegen war das tatsächlich eine Konfrontation. Und ich war ganz froh, dass eine Freundin von mir mitgefahren ist, die aus Daegu, aus der gleichen Stadt, in der ich gefunden wurde, stammt und mich quasi so ein bisschen unter ihren Flügel genommen hat. Ihr Mann ist Deutscher, die leben als Familie in Stuttgart und sind bis heute enge Freunde. Und das hat diese Reise und auch diesen Schritt nach Korea für mich erleichtert.
Wie war das da dann zum ersten Mal, koreanischen Boden unter den Füßen zu haben?
Seltsam, weil ich so verschwunden bin in der Masse. Und ich war vorher noch nicht in Asien. Das war mein erster Besuch in Asien. Und dieses Gefühl, im Meer der Gesichter zu verschwinden, was Sie ja wahrscheinlich jeden Tag haben, das kannte ich nicht. Auch nicht aus London, aus Chinatown und auch nicht aus Kalifornien, weil ja die Diasporas dann doch immer irgendwo enden. Und in Südkorea oder in Japan oder in China, da verschwindet man. Wie gesagt, man spricht ja im Chinesischen wirklich vom Meer der Gesichter. Und das war verrückt.
Also das erste Mal auch nicht herauszustechen.
Genau.
Gleichzeitig können Sie die Sprache ja nicht.
Nein, sobald ich den Mund aufmache, ist natürlich sofort klar, was los ist. Und das ist womöglich die größere Limitierung. Aber es war trotzdem unheimlich befreiend, da durch die Straßen zu gehen. Und das Interessante ist, was ich wirklich, wirklich interessant finde, weil ich war im letzten Jahr zum ersten Mal mit der Familie in Südkorea, mit meinem Sohn, der damals 14 war, weil es mir ein Anliegen war, dass er eben diese Erfahrung im Meer der Gesichter macht, bevor er erwachsen wird. Weil ich immer das Gefühl hatte, das hätte mir geholfen, mich eben nicht komisch und falsch zu finden. Und er hat die gleiche Erfahrung gemacht, obwohl er ja in Berlin in einem sehr diversen und weltoffenen Umfeld groß wird, war es trotzdem für ihn die gleiche Erfahrung. Und wenn ich ihn jetzt fragen würde, wo würdest du denn am liebsten hinfahren morgen, wenn du es dir aussuchen würdest, würde er immer Korea sagen. Mhm. Und das fand ich wirklich irre, dass es das doch gibt, dass man da irgendwo andockt.
Und dass man doch irgendwie dazugehört.
Und dazugehören möchte.
Sie haben Ihre Eltern, das können wir leider abkürzen, nicht auswendig machen können. Dennoch, haben Sie in Korea sowas wie ein Puzzlestück Ihrer Identität gefunden?
Bestimmt. Also wenn ich jetzt zu den Schamaninnen zurückkomme, es gibt ganz viele Dinge in der koreanischen Kultur und Historie, die ich faszinierend finde. Koreanische Frauen faszinieren mich, weil die natürlich auf der einen Seite ist eine sehr, sehr patrilineare Gesellschaft und auf der anderen Seite sind koreanische Frauen wahnsinnig stark und auch laut. Und das wusste ich alles gar nicht, dass das so sein kann, weil ich mit dem Gedanken aufgewachsen bin, dass asiatische Frauen still und unterwürfig sind. Und das stimmt eben so gar nicht. Das ist eben dieser Blick, den westliche Beobachter auf Ostasien hatten. Und das fasziniert mich und das ist natürlich ein Stück von mir.
Würden Sie sagen, es bleibt dennoch eine Leerstelle, die eigenen Eltern nie kennenlernen zu können?
Ja, ich glaube, das liegt aber nicht an Korea. Das liegt einfach an der Tatsache, dass wir uns als Menschen einreihen wollen in eine Ahnenreihe. Ich glaube, das wird in der zweiten Lebenshälfte noch mal ein bisschen virulenter als junger Mensch. Und ich glaube, dass natürlich auch die Recherche mit den weisen Frauen, mit den koreanischen Schamaninnen, aber auch mit der koreanischen Krankenschwester, die ich in Berlin getroffen habe, dass das immer ein Versuch ist, mich in diese Linie einzusortieren.
Und einen Versuch haben Sie ganz konkret gestartet, indem Sie einen Gentest gemacht haben. Sie sind damit sogar in einem Theaterstück mit dem Rimini-Protokoll gelandet. Können Sie ganz kurz erzählen von diesem Ausflug als Schauspielerin?
Das war ja keine Schauspielerei, sondern es ist heute, würde man sagen, eine Lecture-Performance. Damals stand ich auf der Bühne und habe erzählt, eigentlich so ähnlich wie jetzt bei Ihnen. Und das Rimini-Protokoll macht sogenanntes Dokumentartheater und lässt, Sie haben das immer, wie ich sehr schön finde, Experten des Alltags genannt, über ihr Leben oder einen bestimmten Sachverhalt in ihrem Leben sprechen. Und bei mir war das eben die Adoption. Und diese Gentests, die waren damals noch kein halbes Jahr alt. Und das war wirklich so ein bisschen wie Teeblätter lesen.
Und also noch gar nicht richtig wissenschaftlich fundiert.
Nein, man streitet auch heute noch drüber.
Ob das überhaupt stimmen kann. Genau. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Bevor wir dann dazu kommen, was mit diesem Gentest dann hinterher noch passiert ist, viele Jahre später. Wie war das damals, es erstens öffentlich zu machen und zweitens daraus im Grunde genommen sowas wie Kunst zu erschaffen auf der Theaterbühne? Das war es ja dann doch. Auch wenn wir sagen Lecture-Performance.
Das war mir überhaupt nicht klar in dem Moment. Das habe ich erst rückwirkend verstanden. In dem Moment war das immer so eine Kreuzung aus peinlich berührt und irgendwie dieses wichtige Thema positionieren wollen. Auch damals ging es lustigerweise ganz ähnlich wie bei den Wechseljahren darum, dass Leute gesagt haben, aber Auslandsadoption ist doch Privatsache. Und ich habe damals gesagt, naja, bei 250.000 Kindern, weiß nicht, wie privat das ist. Und das hat mir natürlich auch journalistisch große Freude gemacht, das irgendwie kundzutun. Ich glaube, was das wirklich bedeutet hat, das habe ich erst rückwirkend verstanden.
Nämlich?
Dass es wirklich, wie Sie sagen, ein Stück Kunst ist. Dass es was ist, was... Und ich hatte immer so Angst, dass ich in diesen Kanon vom Rimini-Protokoll aufgesogen werde. Aber das stimmt gar nicht. Ich bin da einfach auch in so eine Reihe getreten als ganze Person. Also ich bin nicht aufgelöst worden im Oeuvre des Rimini-Protokolls, sondern ich stehe da einfach auch wieder wie in so einer Ahnenreihe. Und das ist eigentlich ein großes Geschenk, große Bereicherung rückwirkend.
Eine große Bereicherung, die kam mittels einer Nachricht auch eines Tages, viele Jahre später, nachdem Sie den Gentest gemacht haben.
Ja, das war total absurd. Ich habe die App immer behalten aus journalistischer Neugier. Ne, ja, Offenheit und Neugier, sehr wichtig für die Weisheit. Und irgendwann kriegte ich eine Push-Nachricht, wo drin stand, wir haben einen Cousin ersten Grades gefunden. Also einen wirklich Blutsverwandten. In Minneapolis.
Das heißt, jemand, der auch einen Gentest gemacht hat und wo irgendwann mit den Vergleichen gesagt wurde, so und so viel Prozent gleichen sich, das muss ein enger Cousin sein.
Genau. Und es ist, mittlerweile haben so viele Menschen, gerade aus den USA, diesen Test gemacht, dass es tatsächlich Vergleichsmaterial gibt. Und diese Verwandtschaftsgrade sind tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ich glaube, alles andere ist schwierig, aber das ist relativ sicher.
Sie haben sich getroffen. Erzählen Sie von dem ersten Aufeinandertreffen, sich kennenlernen von jemandem, wo Sie sagen, das hatte ich ja nie, ich konnte mich nie einreihen, biologisch gesehen.
Na, ich habe mich total aufgedrängt. Ich habe halt gedacht, das muss ich jetzt einfach mitnehmen, das ist ja zu verrückt. Und er selber war total zögerlich, aber seine Frau fand es total toll. Weil die natürlich im Grunde, sie hat drei asiatisch aussehende Kinder und sie weiß nichts über die genetische Konstitution ihres Mannes und ich fand das wahnsinnig aufregend und die hat das unheimlich vorangetrieben. Und das war so 30 Sekunden komisch und dann aber ganz toll, weil das so wahnsinnig warme US-amerikanische Menschen sind, die so es einem sehr leicht machen. So easy to talk to, würde man sagen. Und dann war das eine ganz tolle, wie gesagt, sehr warme und sehr herzige Begegnung. Ich sehr dankbar bin.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Miriam Jungmin Stein. Erkundete das Wissen von Heilerinnen und Schamaninnen.
Das es eigentlich ja schon immer gab, dieses Wissen. Warum musste das wiederentdeckt werden?
Weil man es entwertet hat. Weil man beschlossen hat, man beschlossen hat, es sei weniger wert als, wie gesagt, akademisches und universitäres Wissen oder weniger als kirchliches Wissen. Und deswegen im Grunde die Macht daraus zu nehmen, wenn man sagt, das ist ja esoterisch, dann hört da keiner hin, dass das eine, wie wir heute sagen, Relevanz hat.
Dennoch, glaube ich, ist manchmal die Grenze zum Aberglauben schon auch fließend, oder? Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das als Journalistin, die wir ja versuchen, Fakten auf den Grund zu kommen, auch manchmal Schwierigkeiten bereitet hat.
Total. Also ich glaube, dass das stimmt, dass die Grenze zum Aberglauben relativ schmal ist, aber das ist es ja mitunter in der akademischen Wissenschaft auch. Also nicht unbedingt zum Aberglaube, aber auch da muss man sich ja rückversichern, auch da stellt man Hypothesen auf. Und natürlich ist Aberglaube was wahnsinnig Schwieriges. Also ich habe mich auch nochmal damit auseinandergesetzt, in welchem Umfeld die Aufklärung eigentlich zustande kam und der Ziegenphilosophie, fürchterlich.
Also wirklich. Auch da haben wir Try and Error und gucken wir mal, wo es uns hinführt eigentlich.
Absolut,
ne?
Absolut. Aber trotzdem, finde ich, kann man das ja nicht unbedingt in einen Topf schmeißen. Ich habe eine Quelle gefunden, die eben sagt, dass Heilerinnen im Mittelalter im Grunde das gleiche Wissen praktiziert haben wie die ersten universitären Ärzte. Da gab es keinen Unterschied. Also das war überhaupt nicht abergläubisch, sondern das waren einfach kräuterkundliche Grundlagen. Und das ist doch eigentlich schade, dass das so entwertet wurde.
Wenn Sie jetzt gerade schon von den Kräutern sprechen, also was heißt es denn genau, dieses Wissen? Also von welchem Wissen sprechen wir da?
Das ist medizinisches Wissen, heilkundliches Wissen, es ist Hebammenwissen. Und Medizin wurde, wie gesagt, über Jahrhunderte, Jahrtausende praktiziert. Und dazu gehörte natürlich das, was man heute Pharmakologie nennt, nämlich Kräuterkunde. Wie stellt man ein Betäubungsmittel da. Das ist ein gutes Beispiel, weil tatsächlich mit Mohnsamen schon in der Antike wunderbar betäubt wurde und mit Skalpellen operiert wurde, von Frauen unter anderem. Und das ist das Wissen und das wurde aufgeschrieben in Keilschrift und weitergegeben und in Griechenland, in Ägypten aufgeschrieben und dann Griechenland aufgeschrieben und irgendwann landet es dann in Männerhand. Und vorher war es durchaus in Männer- und Frauenhand. Also es ist gar nicht so esoterisch, sondern es ist oft recht anatomisch und eben kräuterkundlich. Mohnsamen, betäuben.
Für mich ist das Bild einer weißen Frau mit S geschrieben immer das auch einer weißen Frau mit weißen Haaren. Wie viel hat Weisheit wirklich mit Alter zu tun?
Viel und nichts. Also Judith Glück sagt, dass es tatsächlich so drei Weisheit-Peaks im Leben gibt. Einmal so zwischen 3 und 5 Jahren, einmal in den späten Teenagerjahren und einmal um die 60. Und sie sagte, dass eben gerade in den späten Teenagerjahren und frühen 20ern eine Grundlage für die spätere Weisheit gelegt wird. Das heißt, wenn man in dem Stadium des Lebens offen ist und empathisch, wahr zu seinen Gefühlen steht und versteht, dass man nicht alles kontrollieren kann, dann hat man große Chancen, später weise zu werden. Und das fand ich ganz interessant. Das ist letztendlich, hat es mit Alter zu tun, weil es das Einordnen, ne, in das Lebensbild, was man mit 25 nicht weiß, wie sich das anfühlt, 25 Jahre zu arbeiten, das wissen wir beide jetzt. Das hätte mir mit 25 niemand erklären können. Das ist auch gut so. Aber deswegen hat Weisheit natürlich was mit diesen Jahren zu tun und dem Einordnen und auch dem Verflug von Zeit. Aber eine grundsätzliche Weisheit kann man auch in jungen Jahren haben.
Judith Glück, nur um es nochmal nachzutragen, ist die Professorin in Klagenfurt, die über Weisheit forscht und auch sagt, Klagenfurt natürlich Berge umgeben. Es hilft manchmal auch, auf einen Berg hochzusteigen, um einen anderen Blick und vielleicht auch einen weiseren Blick zu bekommen auf die eigenen Probleme und die der Welt vielleicht. Sie sind jetzt 47, Frau Stein. Wenn Sie Ihre bisherige Lebensreise betrachten, haben Sie sich manchmal auch gefragt, was wäre gewesen, ich wäre in Südkorea geblieben und nicht gefunden worden und adoptiert worden?
Klar, ich denke da viel drüber nach. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich lebe diese verschiedenen Stränge in meiner Fantasie auch aus. Und ich habe irgendwann auch zum Thema Heilen für mich gedacht, ich wäre irgendwie überall okay gewesen, weil ich irgendwie einen schnell funktionierenden Kopf habe und schnell lerne. Und deswegen glaube ich, das wäre okay gewesen. Ich finde es aber auch so gut, so hat es uns zusammengeführt hier heute. Und deswegen glaube, das ist schon der richtige Weg so.
Und was wäre, wenn? Ist vielleicht auch gar nicht so eine weise Frage, oder? Es hilft einem ja nirgendwo hin.
Naja, das Reflektieren hilft ja immer. Es ist ja auch immer gut, sich zu vergegenwärtigen, was man hinter sich hat. Und ich glaube, dass das sogar ganz wichtig ist für die Weisheit, dass man schaut, was man eigentlich in seinem Säckchen eigentlich trägt. Und ich glaube, gerade Frauen bewerten sich zu klein und zu wenig. Sie bewerten nicht die Dinge, die sie jeden Tag ganz selbstverständlich machen, wie Finanzen zum Beispiel. Viele Frauen sind für die Haushaltsbudgets verantwortlich, Personalverantwortung. Ne? Alle Mütter können Personalverantwortung tragen, weil sie das sprichwörtlich Verantwortung für das Leben anderer übernehmen. Und all diese Credits geben sich Frauen nicht. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn man diese Szenarien mal durchspielt und sieht, ich bin hierher gekommen, weil ich dies und das und jenes gemacht habe. Und das macht mich zu dem, was ich heute bin. Und das ist vielleicht auch ganz in Ordnung so.
Wie viel koreanische Kultur gibt es heute in Ihrem Alltag?
Relativ viel, weil wir sehr viel koreanisch essen. Weil wie viele Menschen, die Muttersprache, Vatersprache, Landessprache nicht sprechen, essen und kochen natürlich eine gute Möglichkeit ist, da reinzukommen. Dazu kommt natürlich, dass ich mittlerweile wirklich gerne koreanische Filme gucke und Netflix ja jetzt so einen einfachen Zugang zu koreanischen Filmen und Serien gibt. Ich glaube, wahrscheinlich war nie so viel Koreanisches in meinem Leben wie in den letzten Jahren.
Und in diesem Jahr gab es den Literaturnobelpreis auch für eine Südkoreanerin, Han Kang.
Ja.
Im Gegensatz zu mir hat Ihnen die wahrscheinlich schon was gesagt, oder?
Ja, ich habe mich richtig gefreut. Ich war total baff und sprachlos. Und sie gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsschriftstellerinnen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und sie ist in unserem Alter. Das heißt, sie hat auch noch ein paar Jahre zum Schreiben vor sich.
Wir haben über Weisheit in dieser Stunde gesprochen. Wir haben über die Wechseljahre gesprochen und Sie sagen, gerade in einem Alter, wo man in diesem Wechsel ist, da gibt es ja auch ganz andere schöne Wörter, wie Sie mal geschrieben haben. Im 19. Jahrhundert hat man gesagt Stufenjahre. Ein, wie ich finde, viel schöneres Wort.
Und Sie sind nur auf der anderen Seite wieder runtergegangen.
Aber wir stellen uns die Stufen nach oben einfach vor. Und Sie sprachen vom Freiträumen. Man kann jetzt eher frei träumen oder Frau. Von was träumen Sie da?
Ja, lustigerweise davon, dass ich eine weise Frau werde. So ist dieses Buch ja eigentlich entstanden, weil ich nämlich gesagt habe, oder ich versuche immer das, was ich Frauen rate, auch selbst auszuprobieren. Und wenn ich frei träume über die zweite Lebenshälfte, ich sage ja immer, man muss so über seine zweite Lebenshälfte in der zweiten Pubertät träumen, wie über die erste in der ersten Pubertät. Und ja, was will ich denn werden? Und da kam tatsächlich raus, eine weise Frau. Ja, was zum Kuckuck ist denn das? Und da musste ich ein ganzes Buch drüber schreiben, damit ich das für mich mal klarziehen kann.
Und dieses Buch heißt Weise Frauen und ist erschienen im Goldmann Verlag. Ganz herzlichen Dank, Miriam Stein, dass Sie gekommen sind und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg in die Weisheit.
Hoffentlich zusammen mit Ihnen.
Wunderbar. Dieses Gespräch, das finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek und dort gibt es zum Beispiel auch Mistral von Maria Borelli, ein Hörbuch um einen Bauernhof in der Provence, den ein Geheimnis umgibt. Wer weiß, ob es nicht auch ein weibliches ist. Gelesen von der wunderbaren Katja Bückle.